SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Theresa Hübner. Herzlich willkommen. Ein Buch hat in dieser Woche eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Caroline Wahls dritter Roman ist da. Die Assistentin heißt er und wurde jetzt nicht unbedingt von allen Seiten nur gefeiert, muss man sagen. Und ich bin ziemlich sicher, gerade in den Verlagshäusern, da war das bestimmt ein Thema. Denn es geht um Machtmissbrauch in der Verlagsbranche und in der war Caroline Wahl selbst mal Assistentin. Ist Ihr neues Buch also ein Enthüllungsroman? Bei uns im Lesenswertmagazin erfahren Sie gleich alles, was Sie wissen müssen über Caroline Wahls neues Buch. Und dann sind wir auch noch sportlich unterwegs. Es gilt, literarische Radwege im Südwesten zu erkunden. Die Musik im Lesenswertmagazin, die kommt heute vom Album The World in Color von Gizmo Varillas, spanisch-britischer Singer-Songwriter mit einer sehr eigenen Mischung aus Latin, Afrobeat und Pop plus intelligenten, oft auch leicht melancholischen Texten. Like a bird flying high. Es kommt nicht oft vor, dass AutorInnen mit ihren Büchern von 0 auf 100 durchstarten. Caroline Wahl ist das vor 2 Jahren mit ihrem Bestseller 22 Bahnen aber mal so richtig gelungen. Ein Buch, in dem es um 2 Schwestern geht, die mit einer alkoholkranken Mutter aufwachsen. Das hat Caroline Wahl eine große Fangemeinde beschert und auch die Fortsetzung Windstärke 17 war ein Erfolg. Klar, dass da alle auf das neue Buch von Caroline Wahl schauen. Seit Mitte der Woche ist es da. Es heißt Die Assistentin. Und diesmal gab es zwar nicht nur einstimmiges Lob, aber definitiv viel Aufmerksamkeit. Klar, denn das Buch spielt in der Verlagsbranche. Es geht um eine junge Frau, die als Assistentin eines durchgeknallten Verlegers ständige Grenzüberschreitungen erlebt. Christine Hartauer hat Die Assistentin gelesen und auch mit Caroline Wahl gesprochen.
Es ist quasi eure Bibel. Mit diesen Worten bekommt Charlotte von der alten Assistentin ein Handbuch überreicht. Detailliert ist darin erklärt, wie sich die neue Assistentin um den Verleger zu kümmern hat. Der Verleger, das ist Ugo Meise. In seiner Nudelsuppe dürfen keine Nudeln sein. In seinem Hotelzimmer darf bloß kein Daunenkissen auf dem Bett liegen. Das sind noch die leichteren Regeln, die Charlotte zu beachten hat. Schnell wird ihr klar, als Assistentin soll sie nicht nur Verlagsdinge regeln. Sie muss Ugo Meise umsorgen, bewundern, für ihn da sein und für ihn mitdenken. Und das täglich und rund um die Uhr. Etwa, wenn er sich abends per Videoanruf aus seinem Hotelzimmer bei ihr meldet.
Sie wollte den Verleger nicht im Unterhemd sehen. Sie wollte nicht die nackten Arme ihres Chefs sehen. Aber es spielte keine Rolle, was sie wollte.
Private Fragen zu ihrem Liebesleben, zufällige Berührungen, Kommentare über ihr Aussehen. Immer öfter überschreitet der Verleger Grenzen. Und Charlotte spielt das Spiel mit, entwickelt mehr noch den Ehrgeiz für Ugo Meise, die ideale Assistentin zu sein.
Das wollte ich auch erzählen, was das mit so einer Personenfigur wie Charlotte macht, wenn sie so einem Machtmissbrauch ausgesetzt ist. Also dass man dann auch gar nicht mehr so handelt, wie man es von sich selbst erwartet. Und dass da auch ganz viele kleine Dinge passieren, die ganz schwierig sind, auch zu erklären oder in Worte zu fassen. Also zum Beispiel, dass sie sich auch fast schon schämt und dass sie eben sich nicht wehrt.
Sagt die Autorin Caroline Wahl. Manipulation und Kontrolle sind die Herrschaftsinstrumente des Verlegers Ugo Meise. Er ist inkompetent, sprunghaft und narzisstisch und alle im Haus wissen, dass sein, Zitat, Verschleiß an Assistentinnen sehr hoch ist. Caroline Wahl arbeitete selbst als Assistentin beim Diogenes Verlag in Zürich. In einigen Interviews erzählte sie, wie unglücklich sie damals gewesen sei. Als Ausgleich begann sie, an ihrem ersten Roman 22 Bahnen zu schreiben. Ihre Hauptfigur Charlotte in Die Assistentin lässt sie abends an ihrem ersten Musikalbum arbeiten. Die Parallelen drängen sich auf. Aber dass der Verleger in ihrem Roman Diogenes-Chef Philipp Kehl sei, verneint Caroline Wahl entschieden.
Nö, das ist nicht autobiografisch. Es ist meine Geschichte, die ich erzähle, ist Charlottes Geschichte. Also ich kann natürlich total nachvollziehen, dass da jetzt Parallelen gesucht werden. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch der falsche Schritt ist, weil ich eben denke, dass es kein Einzelschicksal ist, von dem ich erzähle. Und dass das, was Charlotte passiert, vielen passiert und dass dieser Machtmissbrauch auch ein Thema ist, das passiert. Und ich glaube, vielleicht sollte man eher den Blick ausweiten, als ihn so auf diesen einen Verlag dort in der Schweiz zu richten.
Den Blick weiten, das erreicht Caroline Wahl mit einem erzählerischen Kniff. Als Erzählerin kommentiert sie immer wieder die bisherige Handlung, gibt einen Ausblick auf das, was kommt und vermutet, dass eine Liebesgeschichte Charlotte guttun würde. Caroline Wahl verschafft ihren LeserInnen damit nicht nur Verschnaufpausen. Sie schafft Distanz, lenkt unseren Blick auf die Charlotte, die mehr ist als nur die Assistentin. Sie ist eine Frau, der äußere und innere Ansprüche die Beine brechen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Charlotte macht sich kaputt und das schildert Caroline Wahl mit einer Bitterkeit, die wehtut. Sie zeichnet das Bild einer jungen Frau, die stellvertretend für viele steht, die sich in männerdominierten Branchen behaupten wollen. Die nicht die Souveränität und die Sicherheit besitzen, Nein zu sagen. Die den Leistungsgedanken unserer Gesellschaft verinnerlicht haben und dafür Konkurrentinnen eiskalt ausstechen. Caroline Wahl zeichnet keine Utopie, in der Freundschaft oder solidarisches Handeln die Verhältnisse zwischen mächtigen Männern und jungen Frauen ändern. Vielleicht gibt ihr neues Buch genau dadurch einen wichtigen Anstoß, diese Verhältnisse sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verlagsbranche so schonungslos zu betrachten, wie sie für junge Frauen tatsächlich sind.
Christine Hartauer über das neue Buch Die Assistentin von Caroline Wahl. Und Christine Hartauer hat ein längeres Interview mit Caroline Wahl geführt. Das können Sie hören und lesen auf swrkultur.de. Und noch ein Hinweis für Filmfans. Am 4.9. kommt die Verfilmung vom Debütroman 22 Bahnen in die Kinos. On this path, I walk. There is no straight line. It twists and it turns, forever changing. One step at a time into the unknown. I'll make my mistakes, they're mine to Mit dem Buch der Gesichter von Marco Dinic steht ein Roman auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, der tief unter die Haut geht. Im Mittelpunkt sind die Ereignisse von 1942 in Belgrad, jener Tag, an dem Jugoslawien als erstes Land Europas für judenfrei erklärt wurde. Marco Dinic, 1988 in Belgrad geboren, lebt seit 2008 in Wien und schreibt auf Deutsch. Schon in seinem ersten Roman, Die guten Tage, führte er seine LeserInnen auf einer Busreise von Wien zurück in die Vergangenheit seiner Heimat. Auch das neue Buch ist eine literarische Rückkehr. Jörg Magenau hat's gelesen. Herr Magenau, wovon erzählt Marco Dinic hier genau?
Ja, es geht tatsächlich um diesen einen Tag im Sommer 1942, der aber in 8 Kapiteln erzählt wird, aus der Perspektive von verschiedenen Figuren, immer wieder anders. Und das setzt sich dann so mosaikartig zusammen zu einer großen Geschichte. Dieser Tag war auch der Kristallisationspunkt von Marco Dinic, wo er angefangen hat mit diesem Buch. Er hat darüber gelesen und hat darauf reagiert, indem er die zentrale Figur erfunden hat, eben diesen Isaac, der sich dann später Ivan nennt, gewissermaßen der letzte Jude Belgrads, aber einer, der seine eigene jüdische Identität abgelegt hat, um zu überleben, aber auch, weil er nichts mehr selber damit verbindet. Man kann sagen, dass es Marco Dinic darum geht, die Geschichte des Judentums in Serbien nachzuzeichnen, aber eben nicht als Enzyklopädie, sondern rein erzählerisch, indem er diese Figuren da hineinstellt in die Geschichte. Und das macht dieses Buch auch so lebendig und so gelungen.
Wie schafft er das? Wie macht er das? Wie entwickelt er die Figur?
Dieser Isaac ist ja erstmal nur einer von vielen. Es gibt so eine Art Prolog des Romans, das heißt auch Anfang, das erste Kapitel. Da lernen wir ihn als Kind kennen. Die Handlung setzt 1916 ein. Da wird die jüdische Welt Belgrads beschrieben und vor allem auch ein sehr aggressiver serbischer Antisemitismus. Zunächst steht aber Isaaks Mutter, Olga, und deren Geschichte bis 1921 im Zentrum, als sie dann eines Tages spurlos verschwindet und ihren 11-jährigen Sohn, eben Isaac, allein zurücklässt. Und zuvor hat sie, und auch das ist für die spätere Handlung wichtig, ihre Haggadah, ein jüdisches Erzählungsbuch, ein reich illustriertes, schönes Buch, unter den Dielen der Küche versteckt. Das Rätsel, was mit ihr passiert ist, warum sie verschwunden ist so plötzlich und warum sie ihren Sohn zurückgelassen hat, das treibt den Roman als Spannungselement an, also bis zum Ende. Isaac wird dann von einem Anarchistenpaar adoptiert, Rosa und Milan, die eine Kneipe betreiben. Da saß die Mutter auch immer und hat getrunken. Und dann versucht er später, das Buch dieser Mutter wiederzufinden und auch die Spuren von ihr aufzunehmen. Also das ist so eine rote Linie, die durch den Roman sich durchzieht.
Sie haben jetzt eben schon kurz andere Figuren erwähnt, aber was würden Sie sagen, welche Figuren oder Handlungsstränge sind noch besonders wichtig?
Da gibt es zum Beispiel einen Jungen, der heißt Peter, der sich entschließt, zu den Partisanen zu gehen und dort dann zum Botengänger wird. Das ist eine Art Bruder von Isaac, ein Adoptivbruder, den er von der Straße aufgesammelt hat und der dann auch in dieser Familie aufwuchs. Es gibt wunderbare Figur, eine Hündin, den Dackel Malka, was auf Hebräisch Königin heißt. Sie läuft Isaac zu mit einer goldenen Halskette mit 4 hebräischen Buchstaben um den Hals. Das verweist auf das Geheimnis ihrer Herkunft, das dann auch als ein Kapitel in den Roman eingebaut wird. Diese Malka ist so etwas wie das Gedächtnis des Romans. Und wie Dinic das schafft, aus dem hündischen Bewusstsein heraus zu erzählen, aus der rein sinnlichen Wahrnehmung, wie sie schnüffelt, wie sie sieht, wie sie hört, und da ein ganzes Kapitel zu schreiben, das allein, finde ich, ist schon die Lektüre wert. Die Hündin als Fährtenleserin, Arbeit gegen das Vergessen, da ist die Hündin viel besser als die Menschen.
Und damit wir uns dieses hündische Bewusstsein des Dackels Malka mal ein bisschen besser vorstellen können, habe ich eine kleine Passage vorbereitet, gelesen von Markus Westhoff.
Gleich beim Aufwachen fuhr das Bewusstsein in alle Sinne der Hündin, die ihre verkrusteten Augenlider schlecht aufbekam. Dafür waren ihre Ohren, als hätten sie einen jener schrillen, für das empfindliche Trommelfell äußerst schmerzhaften Laute vernommen, der nur vom Maul eines Menschen herrühren konnte. Der Schrei hatte die Hündin aus ihrem Schlaf aufhorchen lassen. Sie riss das Maul auf und streckte im Liegen die Beinchen aus, von denen das hintere linke immer noch lahmte. Dann hob sie die Schnauze und ging daran, allen Gerüchen nachzuspüren, die ihr vertraut waren.
Ein Auszug aus dem Buch der Gesichter von Marco Dinic. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Jörg Magenau. Herr Magenau, wir haben noch nicht über den Titel geredet, Buch der Gesichter. Wie ist das zu verstehen?
Das ist ein sehr schöner Titel, finde ich, mehrdeutig. Gesichter, das meint ja einerseits Personen, die ein Gesicht haben. Geschichte wird so erzählt, dass man ihr Gesichter und eine persönliche Geschichte verleiht. Einzelne Menschen mit ihren Schicksalen. Und das ist dieses Buch in erster Linie. Gesichter bedeutet aber auch Visionen. Und tatsächlich wird in diesem Buch viel geträumt, vor allem von Isaac. Die Übergänge da zwischen Trauminhalten und äußere Wirklichkeit sind immer wieder fließend. Das ist ein Kapitel beginnt, er träumt und dann merkt man plötzlich, da ist der Traum jetzt noch nicht zu Ende, aber die äußere Geschichte geht weiter. Geschichte und wie sie erlebt wird, wird eben aus dem Bewusstsein heraus und dem Unbewussten der Figuren entwickelt. Das gilt ja auch für die Hündin, die ihr hündisches Bewusstsein hat. Also das ist das Besondere an diesem Buch, dass da nichts von außen behauptet wird, sondern aus dem Erleben heraus tatsächlich erzählt wird.
In welcher literarischen Tradition ist das denn zu verorten?
Daraus macht Marko Dinic überhaupt kein Geheimnis, weil er jedem Kapitel ein Motto oder Zitat vorangestellt hat, etwa von Mannes Sperber, von Danilo Kisch, Soma Morgenstern, Alexander Tischmar oder andere wie Milodor oder Ruth Klüger kommen sogar im Text vor. Da schreibt er sich also ganz bewusst in die Erinnerungsliteratur der Shoah ein und sucht, das wäre mein kleiner, winziger Einwand vielleicht gegen dieses Buch, etwas zu sehr den hohen Ton. Der Wille zum großen historischen Roman ist da vor allem am Anfang des Buches spürbar. Da klappern ohne Ende die Metaphern, dann sind Nerven dünn wie Geigensaiten. Das ist alles so ein bisschen metaphorisch abgedroschen. Aber dann wird's immer besser. Also ich habe so das Gefühl, er hat sich selber auch reinschreiben müssen in den Stoff. Und je länger das Buch dauert, umso großartiger wird er es, bis er dann wirklich seinen Ton gefunden hat. Also ein Buch, das, wie ich finde, absolut zu Recht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht und auch das Zeug hätte für mehr.
Ja, und ob der Roman den Deutschen Buchpreis letztendlich bekommt, das wissen wir im Oktober zu Beginn der Frankfurter Buchmesse. Danke, Jörg Maggenau. Mit ihm habe ich über Marko Dinic, Buch der Gesichter, gesprochen. Das ist bei Zollner erschienen und kostet 28 Euro.
Y veo la vida.
Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur und wir haben hier ja durchaus ein Herz auch für Bücher, die höchstwahrscheinlich nicht diese kleinen Bestseller-Sticker aufgepappt bekommen, weil sie eben eher in die Kategorie herausfordernd passen. Und so ein Buch kommt jetzt. Es ist das neue von Marius Goldhorn, heißt Die Prozesse. Und mein Kollege Alexander Wasner, der hier in der Redaktion so ein bisschen der Experte fürs literarisch Abgefahrene ist, der stellt Ihnen Marius Goldhorns Die Prozesse jetzt vor. Er beginnt mit einem Zitat aus dem Buch, das allein schon angenehm seltsam ist.
Wir sind deutsche Einzelkinder. Wir leben in Brüssel. Ezra ist älter als ich, über 7 Jahre. Ich bin 29, Ezra ist 1000 Jahre alt.
Das steht in Marius Goldhorns zweitem Roman Die Prozesse ziemlich am Anfang. Ein irritierendes Zitat, wie so viele in diesem Buch. Der Ich-Erzähler wirkt furchtbar überreflektiert. Wer stellt sich schon selbst als Einzelkind vor? Er ist irgendwie entwurzelt zwischen Belgien und Deutschland und zwischen ihm und seinem Freund Ezra klafft eine gewaltige Lücke von gefühlt 1000 minus 29, also 979 Jahren. Außer einem erheblichen Gefühl der Verlorenheit erfährt man wenig über den Erzähler. Der Schriftsteller Marius Goldhorn ist in der durchdigitalisierten Welt groß geworden und das ist eine Welt, in der soziales Leben mehr simuliert als gelebt wird. Und das erfordert neue literarische Strategien des Verbergens und Entblößens. Was gebe ich preis und was erzähle ich besser nicht? Das ist plötzlich eine lebenswichtige Frage. Der Titel des Romans, wie gesagt, Die Prozesse, und dieser Titel hat es in sich. Ein Prozess, das ist ein feststehendes Verfahren, das gilt bei Gericht wie bei naturwissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Prozessen. Man kann sich hinter Prozessen verstecken, denn da gibt es Regeln und die tragen dann die Verantwortung. Marius Goldhorns Roman ist ein Vexierspiel zwischen handelnden Personen und einer Welt, die mit sich nicht klarkommt und sich auf Prozesse beruft. Worum geht es eigentlich in diesem Buch? Die Handlung ist ein bisschen komplex nachzuerzählen. Es geht um ein Paar in einer nahen Zukunft, in der postkoloniale Migrationsverwerfungen und Klimakatastrophen Europa instabil gemacht haben. Ezra ist Blogger und begleitet mit seinen Posts einen Aufstand in Belgien. Er ist besessen von der Idee, dass die Menschheit aussterben müsse. Er gilt geradezu als Prophet des Aussterbens.
Ezra hat diese Online-Persona, sie heißt Deborn. Er hat mehrere Blogs, er kommentiert alles, er schreibt über alles.
Passend dazu sein Profilbild. Das ist Paul Klees Angelus Novus, der Engel, der rückwärts fliegend nichts sieht außer den Katastrophen, die die Menschen anrichten. So hat Walter Benjamin, der große Denker, ihn beschrieben.
Deborn war der Aussterbeengel. Er hatte diese kultartige Anhängerschaft. Online gab es Foren, die versuchten herauszufinden, was Deborn wollte.
Ezra, Deborn, der Aussterbeengel. Er ist sowas wie ein Heiliger. Er predigt die Schönheit des Aussterbens und leidet gleichzeitig unter der Schmetterlingskrankheit. Das hört sich poetisch an, aber die Krankheit gibt es wirklich und sie ist wenig poetisch, sondern unheilbar. Die Erkrankten verlieren ihre Haut, eine zerstörerische Metamorphose. Das passiert alles in der realen Welt. Aber dann gibt es ja auch noch die Online-Welt. Der Ich-Erzähler T, der ist 3D-Entwickler. Er will für ein Computerspiel einen mystischen Baum schaffen, ein Heiligtum, das in einem Land namens Egregor spielt. Der Begriff kommt aus der Fantasy-Welt. Er bezeichnet eine Art Gedankenkraftfeld. Man könnte vielleicht auch Spirit dazu sagen.
Egregor ist am Leben, erklärte sie ruhig. Egregor ist nicht nur ein Spiel, es ist eine Lebenssimulation. Die Pflanzen wachsen, NPCs sterben und ihre Kinder altern. Hier in Egregor verehren sie die Naturintelligenz als eine Art Gottheit, die ihnen nicht mehr als künstlich erscheint.
Friedrich Schiller hat mal gesagt, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Marius Goldhorn entwickelt diesen Gedanken bemerkenswert fort. Es gibt keine Menschlichkeit ohne Spiel vielleicht, aber es kann ein Spiel geben ohne Menschen. Eine Entwicklerin erklärt irgendwann, die menschlichen Spieler leben einfach nur mit. Das ist nicht mehr und nicht weniger als eine transhumanistische Utopie.
Wir saßen an schwarzen Steinen und verkohlten Ästen, eine Feuerstätte unter einem bewölkten Nachthimmel. Sofort ergriff mich die In-Game-Wärme.
Die In-Game-Wärme ersetzt die zwischenmenschliche. Man kann Marius Goldhorns Roman so lesen. Es geht darum, was die Welt mit den Menschen macht, wenn es auf einmal sowas wie ein kollektives Bewusstsein gibt. Das Spiel wächst und wächst, während die Aufständischen langsam die Macht über Europa übernehmen. Der schwerkranke Ezra und T, von dem wir weiterhin nicht mehr erfahren als den ersten Buchstaben seines Namens, suchen Heilung und Ruhe im Süden, bis sie ins klimawandelverbrannte Ligurien kommen, wo Ezra an Denguefieber stirbt. Die Passagen dort gehören zu den ruhigsten und traurig schönsten des Romans. Ein seltsamer, schwebender, mystischer Grundton durchzieht das ganze Buch. Das ist beim Lesen manchmal trotz der einfachen Sätze herausfordernd, immer aber rätselhaft und spannend. Ezra ist wie gesagt ein Heiliger der Revolution, sein Freund T. deshalb vielleicht eine Art Prophet. Er trägt den halben Roman hindurch eine Chelaba, das ist ein arabisches Männerkleid. Man könnte es aber auch als Mönchskutte sehen. Und er schreibt parallel zur Handlung genau den Roman, den wir gerade lesen. Vieles wirkt geradezu religiös, das Computerspiel am Anfang wie eine Untergrundkirche, die Aufstände wie ein jüngstes Gericht. Utopie und Apokalypse halten sich im gesamten Buch die Waage. Die Kommunaden wollen irgendwann die ganz große Schuld des Abendlandes aufarbeiten. Es kommt zu, ja, zu Prozessen, Schauprozessen, bei denen die Kommunaden die historischen Verbrecher benennen, die dann von Fotos getilgt werden und in Büchern nur noch mit einem X vor dem Namen erscheinen. Da steht dann weniger Kafkas Prozess als Peter Weiß' Theaterstück Die Ermittlung Pate. Und das kann man wohl wirklich so sagen. Marius Goldhorn beruft sich das ganze Buch über auf ein ganzes Arsenal von Dichtern und Denkern und schreibt dabei einen irritierend zwischen den Welten oszillierenden Roman, der Kraft hat, Tiefe und Geschwindigkeit. Heiligenlegende, Europaroman, Revolutionsdrama, Künstlerroman, postmodernes Kabinettstück, Liebesgeschichte oder Science-Fiction. Die Prozesse sperrt sich gegen jede Eindeutigkeit und macht dadurch den Kopf frei, der in den Sturzbächen der digitalen Entwicklung derzeit oft nur noch das überlaute und bedrohliche Grundrauschen wahrnimmt.
Alexander Wasner über Die Prozesse von Marius Goldhorn, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und kostet 23 Euro.
We need it most, right here, right now, in the world.
Das Lesenswertmagazin in SWR Kultur ist hier jetzt mit einem Buch, das eine der schwersten Fragen behandelt, die man sich als Frau stellen kann. Ein Kind, ja oder nein? Darum geht's im neuen Roman von Antonia Baum, Achte Woche heißt er. Die Autorin und Journalistin hat schon in früheren Büchern persönliche Erfahrungen mit Themen gesellschaftlicher Relevanz verknüpft. In Stillleben von 2018 ging es zum Beispiel um Mutterschaft und Selbstverwirklichung, wenn man alleine ist. Und in Siegfried, einem sehr klugen und raffiniert gebauten Roman, ging es um den männlichen Blick, den Male Gaze. All das beschäftigt sie auch wieder in ihrem neuen, diesmal ziemlich schmalen Buch Achte Woche. Meine Kollegin Anja Höfer hat es gelesen und stellt es vor.
Laura ist Anfang 30. Sie strebt eine geisteswissenschaftliche Unikarriere an und steckt mitten in der Promotion. Für den Lebensunterhalt arbeitet sie in der gynäkologischen Praxis von einem Freund ihres Vaters als Arzthelferin. Von ihrem Lebensgefährten Aram ist sie frisch getrennt und schwanger. In der titelgebenden achten Woche.
Ist man schwanger, nimmt man sein Urteil immer mit, egal wohin man geht. Die Gewissheit, die darin liegt, hat aber auch was Beruhigendes, jedenfalls für sie. Sie wird die Suppe auslöffeln.
Laura hat bereits eine Abtreibung hinter sich. Dann bekam sie eine Tochter, Helena, heute fast 3. Und jetzt ist sie also wieder schwanger. Wieder von ihrem Freund oder korrekter von ihrem Ex-Freund. Soll sie das Kind behalten oder nicht? Das ist die große Frage für Laura. Wie für so viele andere Frauen. Die Geburtenrate in Deutschland sinkt. Zurzeit liegt sie bei etwa 1,3 Kindern pro Frau. Warum ist das so? Wer nicht direkt Antworten, aber doch einige erhellende Schlaglichter auf diese Frage sucht, der kann sie in Antonia Baums kurzem Roman finden, der sich eher als Gedankenstrom liest, denn als klassisch erzählter Plot. Antonia Baum umkreist sehr eindringlich die fast erdrückend große Unsicherheit, die Frauen heute bei der Kinderfrage umtreibt. Denn sie sind ja diejenigen, die am Ende, wie es Baum so bitter ironisch nennt, die Suppe auslöffeln.
Wenn Frauen ungewollt schwanger waren und arm, dann gingen sie ins Wasser. Auf Gemälden, in der Literatur. Sie gingen ins Wasser, wo sie die Suppe auslöffelten. Schlammig, mit Seerosen drin. Verdorben und schön zugleich.
Ins Wasser müssen die Frauen heute nicht mehr gehen. Aber ihre Nöte, das zeigt Baum in Achte Woche sehr anschaulich, sind nicht unbedingt kleiner geworden. Die Kinderfrage ist für viele immer noch eine schwere Bürde, mit der sie oft ziemlich allein gelassen werden. In der Praxis, in der Laura arbeitet, kommen einige von ihnen zusammen. Baum erzählt ein paar Parallelgeschichten, in denen sich Lauras eigenes Schicksal spiegelt. Da gibt es zum Beispiel die Patientin Amelia, die sich, anders als Laura, sehr sicher über ihre Abtreibung zu sein scheint. Es gibt Lauras Kollegin Elena, die Kinder bekommen hat, aber jetzt sehr unter ihnen leidet. Eine stille Heldin, die jeder schon mal ausgenutzt hat, heißt es im Roman über sie. Es gibt die 16-jährige Maha mit Migrationshintergrund, für die sich noch ganz andere Probleme stellen. Und es gibt Barbara, Lauras Mutter, die vom Vater Lutz lange getrennt ist. Heute lebt sie mit einer Frau zusammen. Und an einer Stelle steht da ganz lapidar über sie: Sie ist total verarscht worden. Das verarscht und alleingelassen werden. Für Laura trifft das in ganz wörtlichem Sinne zu. Eigentlich hatte sie sich ein zweites Kind mit Aram gewünscht. Das ist jetzt unterwegs. Aber der Mann ist weg. Und das hier ist Lauras Dilemma.
Wenn sie das Kind nicht bekommt, wird sie ihm das nicht verzeihen. Egal, wie sehr sie sich um Fairness bemüht. Aber wenn sie es bekommt, wird sie es ihm auch nicht verzeihen. Er weiß nichts von ihrer Schwangerschaft. Er hat sich nicht gemeldet und sie hat ihm nicht geschrieben, hat nicht angerufen. Aus Angst vor seiner Reaktion.
Achte Woche ist auch ein Roman über die große Abwesenheit der Männer, die sich schwierigen Situationen gerne mal entziehen. Hier sind sie ständig auf Reisen. Auch in diesem schmalen Roman fächert Antonia Baum nochmal alle die Themen auf, die wir auch schon aus früheren Büchern von ihr kennen. Es geht, wie schon in Stillleben, um Rollenbilder, Mutterschaft und die vielfältigen Überforderungen heutiger Frauen. Es geht auch um die Auswirkungen patriarchaler Strukturen und den männlichen Blick, den Male Gaze, um den schon Baums großartiger Roman Siegfried kreiste. Hier in Achte Woche erscheint das alles noch einmal, sehr verdichtet. Die einzige Frau, die in diesem Roman souverän aufbegehrt, ist die Lateinamerikanerin Amelia.
Amelia raucht selbstgedrehte Zigaretten, sie trinkt Bier, sie geht campen, sie will forschen. Sie lässt alles wachsen und trägt schnell trocknende, ultradünne, thermoregulierende Kleidung, bestimmt schwarz. Sie kümmert sich nie darum, wie sie aussieht und was andere wollen. Und das verzeiht Laura ihr nicht.
Aber auch nur, weil Laura diese Frau insgeheim bewundert, die sich so konsequent dem Male Gaze und allen gesellschaftlichen Erwartungen entzieht. Amelias Entscheidung gegen ihr Kind steht fest. Wie sich Laura am Ende entscheidet, das lässt dieser kluge Roman natürlich offen.
Und jetzt geht's im lesenswerten Magazin auf eine kleine Radtour. Ich nehme Sie mit durch Weinberge, Seen, Felder, alles natürlich hier im Südwesten. Und das alles kann man gut mit dem Rad erkunden und dabei auch noch die vielen Literaturorte, die es hier bei uns gibt, erfahren, erradeln. Per Pedal zur Poesie heißt ein Projekt des Literaturarchivs Marbach. Radwege führen entlang spannender, interessanter literarischer Orte im Land. Literatur auf dem Rad erfahren, wie das geht? Nina Wolf ist auf ihr Zweirad gestiegen und mit dieser Frage im Gepäck hat sie in die Pedale getreten.
Freitagnachmittag im August. Ich sitze auf dem Rad. Knapp 50 Kilometer liegen vor mir. Zwischen Feldern, Weinbergen und kleinen Ortschaften öffnet sich ein Weg, der mehr ist als eine sportliche Tour. Ein literarischer Radweg in Baden-Württemberg. Per Pedal zur Poesie heißt das Projekt vom Literaturarchiv Marbach. Schirmherr ist Professor Dr. Thomas Schmidt.
Die Idee für die literarischen Ratschläge, die ist von 2008 und sie liegt eigentlich auf der Hand, weil wir haben hier im Südwesten so viele verschiedene wunderbare Gegenden, die radtechnisch gut erschlossen sind. Und wir haben die reichste Literaturlandschaft Europas, was die literarischen Orte angeht. Etwa 100 literarische Dauerausstellungen, aber natürlich noch andere viele Orte. Und die zu verbinden, diese reiche Landschaft und die Literatur, auf eine sanfte Weise, auf eine den Raum abtastende Weise, das hat zu den Radwegen geführt. Mittlerweile haben wir 11, 3 weitere sind in Planung.
Radweg Nummer 11 führt mich ins Rennichtal. Oberkirch, Geisbach, Rennichen, Willstedt. Ruhige Weinbaugebiete in der Rheinebene. Viel Fachwerk, grüne Felder, reichlich Obstanbau. Und eine reiche Literaturgeschichte.
Die Grundidee ist, es sollen mindestens 2, höchstens 4 literarische Museen und Dauerausstellungen an dem Weg liegen. Das hat was quasi auch mit der Herausforderung zu tun, wenn man mehrere Kilometer Rad gefahren ist, noch Museen zu besuchen. Das hat was wiederum mit der Länge des Weges zu tun, dass wir sehen, dass die Wege zwischen 30 und 50 Kilometer sind. Das heißt also, wir orientieren uns zunächst an den Ausstellungen und suchen dann, was in der Raumschaft noch an literarischen Orten, die nicht als solche zu erkennen sind, zu finden ist.
Damit zurück zu meiner Radtour. Startpunkt Oberkirch. Im kleinen Stadtmuseum lässt sich mehr über Grimmelshausen und seinen Einfluss auf den regionalen Weinbau erfahren. Schnell weiter geht es aber nach Geisbach, wo sich im Gasthaus Silberner Stern, das Grimmelshausen einst selbst betrieb, fächern ließe. Vielleicht die bessere Wahl, denn die nächste Etappe, die hat es in sich. Der Anstieg auf die Schauenburg zeigt Zähne. Literaturgeschichte als körperliche Erfahrung. Ich erinnere mich an Schmidts Worte.
Es ist ja auch eine Erfahrung, die sich sinnlich oder man kann sogar sagen kinästhetisch, also bewegungssinnlich in den Körper einschreibt. Ja, also wenn ich zum Beispiel von Kirchheim-Teck mir vornehme, die Route zu fahren, die dann nach Ochsenwang geht und dann nach Bad Boll und wieder zurück, dann fahre ich natürlich auf mürrige Spuren, aber ich muss den Albtraf hoch. Das wird zur Erinnerung führen, selbst bei E-Bike-Fahrern.
Da Literaturbegeisterte aber bekanntlich auch gerne viel Lesende sind, finden sich die Wegbeschreibungen in aufwendig gestalteten Leporellos.
Mit einem Text, den die Ethnologen eine dichte Beschreibung nennen würden. Also der Text tastet sozusagen den Raum ab, was nicht immer einfach ist, weil es natürlich oftmals non-kausal ist, also nicht abhängig voneinander, welche literarischen Spuren man jetzt findet. Ja. Und wir versuchen daraus ein Essay zu machen, der den Raum, der die Landschaft als Landschaft der Literatur zeigt. Nicht nur der Natur, nicht nur des Autobaus, nicht nur des Weinbaus, sondern eben auch der Literatur.
In Rennchen gilt es, einige Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Das Simplicissimushaus, der Fabeltierbrunnen, das Grimmelshausen-Denkmal. Ein Ausblick aufs Jahr 2026.
Im nächsten Jahr ist Grimmelshausen-Jahr. Und aus diesem Grund, und wir haben ja am Radweg 11 mit Oberkirch und Rennchen, die beiden Grimmelshausen-Orte, an denen der erste deutschsprachige Roman der Weltliteratur, nämlich der Simplicius Simplicissimus, entstanden ist. Und wir haben in beiden Orten ganz besondere literarische Ausstellungen.
Die letzte Etappe und die Beine sind schwer. Hinter mir liegen viele literarische Stationen, fast 50 Kilometer. In Willstedt warten die Spuren eines weiteren barocken Dichters, Johann Michael Muscherusch. Der Südwesten zeigt sich voller Handlungsorte literarischer Texte und Schauplätze der Literaturgeschichte.
Beispiel, wenn Sie mit der Regionalbahn von Stuttgart nach Heilbronn fahren, passieren Sie kurz vor Laufen, wo Hölderlin geboren ist, einen Eisenbahntunnel. Dieser Eisenbahntunnel ist der zentrale Ort eines Romans von Heimito von Doderer, ein Mord, den jeder begeht, wo dieser Tunnel für das Unbewusste steht, das Verdrängte. auch das Vergessene. Dort führt der Weg vorbei. Das ist der Radweg 1. Die Museen bilden das Korsett und wir suchen nach spannenden Orten, die für die Literatur wichtig geworden sind.
Jeder gefahrene Kilometer auf dem literarischen Radweg inspiriert zu neuem Lesestoff. Am Schluss steht also kein Endpunkt, sondern ein fortlaufendes Projekt. Es gibt viel zu entdecken. Immer weiter radeln also. I see the world in curve. I see the world.
The World in Color von Gizmo Varias, dessen Album uns heute durch die Sendung begleitet. Ja, eben hat meine Kollegin Nina Wolf ja schon einen literarischen Radweg im Südwesten erkundet. Und jetzt geht's weiter an einen besonderen Strand, den Goldstrand in Bulgarien. So heißt das neue Buch von Katerina Poladjan. Sie wurde in Moskau geboren, zog als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland. 5 Romane hat sie seither veröffentlicht. Schmale, intensiv erzählte Bücher, in denen sich politische Geschichte und persönliche Biografie verbinden. Große Aufmerksamkeit bekam ihr Roman Zukunftsmusik von 2022, der an dem Tag spielt, an dem Michail Gorbatschow an die Spitze der KPdSU gewählt wurde, der Beginn einer Zeitenwende. Und auch ihr neues Buch Goldstrand kreist um Aufbruch und Enttäuschung. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Nach der Lektüre dieses fabelhaften Romans blickt man ungläubig auf die letzte Seitenzahl. 156 steht da. Auf engem Raum erzählt Katerina Poladjan, nein, nicht ein ganzes Leben oder Zeitalter, doch wehen Spuren davon durch den Text. Poladjan findet gleich zu Beginn von Goldstrand intensive Bilder, um die existenziellen Erfahrungen ihrer Figuren in Szene zu setzen. Da ist die berühmte Potjomkinsche Treppe in Odessa, die eine junge Frau, ein kleiner Junge und ein Mann hinuntergehen. Kurz darauf betreten sie ein Schiff und die junge Frau springt auf hoher See über Bord. All das vor laufender Kamera, denn wir befinden uns in einem Film. Wirklich? Der Erzähler heißt Eli und ist Regisseur. In dem Film, der den Roman eröffnet, erzählt Eli die Geschichte seines Großvaters Lev, seines Vaters Felix und seiner Tante Vera. Es sei, so sagt Eli später einmal im Buch, furchtbar kompliziert, genau das Richtige stehen zu lassen. Katharina Pollardjan ist eine Meisterin im Weglassen. Ihre Arbeitsweise vergleicht sie mit der eines Malers.
Schreiben ist ja in erster Linie Erzählen und jedes Erzählen braucht seine eigene Ökonomie. Und wenn ein Maler mit wenigen dunklen Linien und Akzenten Schatten setzt, kann das Bild sehr viel Licht zeigen. Vielleicht versuche ich etwas Ähnliches beim Schreiben, mit den richtigen Konturen etwas plastisch werden lassen, was mit einem Übermaß an Details wieder verflachen würde.
Goldstrand ist ein raffiniert gebautes Buch, das sich leicht, ja sogar heiter liest. Das liegt am Tonfall, den Pollardjan findet, an den funkelnden Dialogen, die Eli mit der Dottoressa, seiner Therapeutin, führt. Vor ihr breitet er auf der Couch in einer mondän verfallenen römischen Altbauwohnung seine Familiengeschichte aus, eine europäische Irrfahrt. Der real existierende Goldstrand, ein sozialistisches Großprojekt nahe Varna in Bulgarien, ist ein zentraler Ort im Roman. Felix, Elis Vater, wird nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Architekt zu einem der Baumeister der gigantischen Anlage. Elis Mutter Francesca, eine der hinreißendsten Figuren des Romans, die Ende der 1950er Jahre entflammt in Begeisterung für die Neue Linke, kommt als Teil einer Reisegruppe auf die Goldstrand-Baustelle und kehrt von dort nach einer Nacht mit Felix am Strand schwanger nach Rom zurück. Ihr Vater, ein glühender Mussolini-Anhänger, setzt sie vor die Tür. Katharina Pollardjan hat selbst mehrere Kindheitsurlaube in Goldstrand verbracht. Was bedeutet ihr dieser Ort?
Eigentlich ist Goldstrand irgendein Ort, eine beinahe willkürlich gesetzte Station einer europäischen Odyssee. Aber auch ein Ort, der nach goldenem Glanz klingt, nach Goldsuche, nach Hoffnung auf Glück und Reichtum.
So wird der Goldstrand im Roman zum Symbol. Ein Ort, in dem Menschen aller Nationen und aller Klassen zusammenkommen sollten. Goldstrand ist ein Buch der hellen Utopien, die an den Klippen der Wirklichkeit zerschellt sind. Alle vermeintlichen Tatsachen kommen aus dem Mund eines professionellen Geschichtenerfinders. Eli erzählt nicht nur sein Leben, er erzählt auch um sein Leben. Solange er redet, erschafft er sich eine Identität. Eli braucht Publikum, um Kontur zu bekommen.
Und wie jedes Publikum ist die Dottoressa natürlich eine launische Zuhörerin. Sie hat Zweifel am Wahrheitsgehalt des Gehörten. Sie hat eigene Vorstellungen, Wünsche, Erfahrungen, an denen sie das Gehörte misst.
Was die Leser diesem Eli glauben können und was nicht? Unwichtig. Alles, was am Ende zählt, ist die Erzählung selbst. Und der beeindruckend kluge Roman, den Katharina Pollardjan daraus gemacht hat.
Christoph Schröder über das neue Buch von Katharina Pollardjan, Goldstrand heißt es. Es ist bei S. Fischer erschienen und kostet 22 Euro. Und mit Musik von Gizmo Varias klingt das Lesenswert-Magazin aus. Die Bücher, die wir heute dabei hatten, sind auf swrkultur.de zu finden. Auch die Informationen dazu. Und nach den Nachrichten kommt ein Hörspiel, das nicht aktueller sein könnte. Major Barbara. Im Mittelpunkt steht ein skrupelloser Rüstungsfabrikant. Ein Stück von George Bernard Shaw. Das Lesenswert-Magazin hören Sie, wenn Sie möchten, am nächsten Sonntag wieder. Ich bin Theresa Hübner, sage Tschüss und natürlich viel Spaß beim Lesen.